Mit 40 kann man es mit dem Tiger.
Mit 40 kann man es mit dem Tiger.
Der, der mir jetzt da gerade nachplappert hat, das ist der Frank.
Und der andere ist der Duri.
Wir sind zwei Kumpels, die sich leider viel zu wenig sehen.
Und haben darum beschlossen, aus unserem Gespräch ein bisschen mehr Verbindlichkeit zu geben, einen Podcast aufzunehmen.
Das ist die wunderbare Idee und wir hoffen, euch macht es genauso Spass wie uns.
Ich habe jetzt gerade das Intro gehört und denke, das waren zwei recht andere gewesen.
Wir zwei da. ist lange her.
So lange her.
Ja, ist viel passiert seit dort.
Definitiv. Bei dir und bei mir einiges gelaufen. Willkommen zurück. Die beiden Tiger sind wieder da.
Wann haben wir uns das letzte Mal gesehen? Hast du das noch vom Schirm?
Nein. Ja, vor etwa 3 Monaten, 4 Monaten.
Also es muss mehr als 3 Monate gewesen sein, kann ich ziemlich genau sagen. Bei mir gibt es jetzt so ein Vorher und ein Nachher. Das Leben vor dem Herzinfarkt und das Leben nachher. Und dann bin ich noch in der Ferien gewesen. Es muss irgendwann im Sommer gewesen sein.
Ja,
hast du keinen bleibenden Eindruck hinterlassen?
Ich bin ja auch zwischen ihnen noch in der Ferien seit dem Herzinfarkt. Ja, ich mag mich mega genau erinnern an die Nachricht, wo irgendwie auch so zmitzt. Ich habe die am Morgen gesehen und gesehen, der Duri schreibt mir irgendwie am Morgen um 2 eine Nachricht. Und das ist ja nicht eine Zeit, wo du üblicherweise Nachrichten schreibst. Wo ich erfahren habe, dass du einen Herzinfarkt gehabt hast. Und das sind ja so Sachen, also vorher habe ich wie so mich sehr daran gewöhnt, ein paar Monate lang, dass mein Leben und mein Umfeld, dass es bei allen irgendwie gut funktioniert. Und ich vergesse sehr schnell, dass es ja ganz viele Probleme auch gibt, wo man so reintrampen kann. Also Umfeld, so gesundheitliche Sachen, aber es gibt ja noch viele andere, also zum Teil drastische Probleme, wo mir auch die ganze Zeit irgendwie, das passiert uns auch die ganze Zeit. Aber es braucht ein paar Monate, wo nichts von dem passiert. Und ich denke, so ist es jetzt.
Das neue Normal.
Ja, und dann kommt, dann passiert so etwas. Und es ist eigentlich, es gibt so eine, ich weiss nicht, aber es gibt, wie heisst die Kunst vom Reparieren? Weißt, ist das japanisch oder chinesisch, wo dann so, also wenn eine Tasse kaputt geht, du sie so reparieren, dass nachher der Riss gesehen ist. Das gibt irgendeinen Namen für die.
Ja, weiß nicht, ja.
Egal.
Aber ich kenne die
und
Kunst, ja.
Da gibt es auch so im Zen so die Dinge von, dass es gibt so eine Story, wo jemand sagt, Mann, wenn mir eine Tasse kaputt geht, ist es immer meine Lieblingstasse. Und sozusagen der Meister, der dann sagt, ja, was hast du denn das Gefühl, was mit deiner Lieblingstasse passiert? Natürlich geht sie irgendwann kaputt. So. Also es ist ja wie, es ist wie vorprogrammiert. Und ja, das ist wie so, ja, wir werden alle sterben. Das ist das Einzige, was ein bisschen sicher ist. Und trotzdem, also ich verdränge das die ganze Zeit. Ich wollte mich doch nicht damit befassen, dass es...
Ja gut, aber es ist ja auch nicht greifbar. Sterben.
Ja, aber das ist das Einzige, was wirklich am Ende von... Es ist wie die Geburt. Also irgendwann bist du geboren worden und irgendwann stirbst. Und zwischen dir sind ein paar Sachen.
Ja, aber wenn du sagst, das Leben damit verbringst, über den Tod nachzudenken...
Das meine ich gar nicht, sondern es gab mir so das Bewusstsein. Also das, was dann passiert, wenn ich von dir höre, der Duri hat einen Herzinfarkt und ich vollkommen aus allen Wolken gehe. Und denke, fuck, was mache ich eigentlich in meinem Leben? Was ist eigentlich... Also wieso? Da komme ich mir auch ein bisschen dumm vor, weil ich wieso denke, ja, also, ja.
Aber ich habe das gar nicht gehabt. Also,
was hast du nicht gehabt?
Ich habe ja den Herzinfarkt gehabt, was absurd ist, wenn du sagst, quasi, man steht im Leben. Also weißt du, es ist von der einen auf die andere Sekunde ist mein Leben gekippt. Ich komme aus 3 Wochen Ferien, wo ich pro Tag 20 Kilometer gelaufen bin. Ich war in der Form von meinem Leben, habe dann in dieser Kälte zu hochtourig Sport getrieben und hatte wegen dem dann den Herzinfarkt. Und das kippt ja dann von einer Topform zu, du kannst nicht einmal mehr Stegen laufen. Das ist noch eine krasse Erfahrung. Aber ich bin dann ja nicht direkt ins Spital, sondern ich bin noch 4 Tage daheim gelegen, da im Zimmer nebendran, wo wir jetzt sitzen. Und habe ja gemeint, das ging mit mir zu Ende. Also ich habe wirklich gedacht, das ist jetzt Sterben. Und es ist nicht so, wie du sagst, dass ich mir den Gedanken gemacht habe, was habe ich verpasst, was hätte ich anders machen sollen. Sondern es hat sich so wie rund angefühlt. Es ist dann einfach, wie es ist. Und es wäre auch okay. Also es ist nicht das, wo man dann einmal sagt, wenn man vom Sterbebett zurück auf sein Leben schaut und dann voll bedauert denkt, ich hätte dies können machen oder das können machen. Das habe ich jetzt in dem Fall gar nicht so erlebt. Sondern es ist okay gewesen, wie es war.
Das ist eigentlich noch schön zu wissen. Also jetzt du für dich. In der Hoffnung, dass es, wenn du dann irgendwann mal stirbst, dass es sich so dann ist. Auch so anfühlt.
Ja, das ist dann.
Aber glaubst du nicht auch, das ist sehr individuell? Wenn es dir jetzt wirklich gesundheitlich so schlecht geht, wie du dann reagierst,
mit was für Gedanken. Aber das kannst du auch nicht. Ich habe null Angst gehabt. Weißt, ganz komisch eigentlich. Sondern ich einfach wieder gedacht, aha, es geht, glaube ich, zu Ende. Oder ich habe es ja auch nicht ganz genau gewusst. Aber es ist nicht.
Aber hast denn, also, du bist da die hergelegt und hast das Gefühl gehabt, es geht, glaube ich, zu Ende. Und hast aber nicht dich mit einem Arzt. Also, ich meine, man könnte dann auch noch ein paar Sachen machen, wenn man noch am Leben ist.
Ja, aber irgendwie
weißt du... Ich stelle mir das schwierig. Oder ich kann mir das wie nicht richtig vorstellen.
Es klingt absurd, ich weiß. Nein, es war so ein Wegdämmern gewesen, ein wieder wach werden, ein Denken, aha, ja, das war jetzt, glaube ich, einen Schluck trinken, wieder wegdämmern. Es ist nicht mehr, du bist in einer anderen Ebene, du bist in einer anderen Zeitzone, in einer anderen Geisteshaltung. Das war nicht mehr, ich könnte einen Arzt anrufen. Ich hatte eine Phase am Sonntag, wo ich denke, ich sollte, glaube ich, auf den Notfall. Ich habe es dann aber nicht gemacht. Und dann am Montagmorgen, als ich verwache, habe ich auf einmal einen Energieschub. Kann ich auch nicht sagen, warum ich den hatte. Bin aus dem Bett gejumpt und habe die Telefonnummer von meinem Hausarzt gewählt. Und habe dann dem gesagt, ich muss kommen, ich muss jetzt einfach kommen. Und der hat dann zum Glück gerade auch Zeit gehabt, weil er dort Visite im Altersheim von Meilen. Die war dort früher noch fertig und hat darum auch Zeit gehabt. Und dann muss ja der auch noch genug aufmerksam sein. Weißt du, man hat ein bisschen mehr Ursachenforschung machen, bis man dann an dem Punkt ist, wo man gemerkt hat, das ist ein Herzinfarkt und nicht einfach ein Antibiotika, weil du irgendeine Entzündung hast.
Ja.
Und weißt du, im Nachhinein, wenn du weißt, du hast einen Herzinfarkt, ist es natürlich anders, als du bist im Moment.
Ja.
Weißt, ich hatte auch ganz viele Symptome gehabt, aber ich konnte die einfach nicht können lesen. Ja, es ist...
Naja, was mir einfach... Eben, mir fällt das dann auf, dass in dem Moment passieren bei mir auch Sachen. Neben dem natürlich, dass ich mir überlege, dass ich empathisch bin und dieses Gefühl habe, versuche auch zu spüren, wie es jemand anderem geht. Aber es ist ja, ich reflektiere sofort auf mein eigenes Leben und denke, das könnte ja mir auch passieren. Kurz darauf habe ich nochmal aus meinem näheren Umfeld so eine Hiobsbotschaft, auch gesundheitlich, irgendwie auch mega unerwartet.
Das ist schon, du merkst, also hast ja dann krasse Reaktionen, wenn da so etwas passiert. Das, wie du das schilderst, habe ich das Gefühl, ich hatte ganz viel gehabt. Also weißt du, du bist dann konfrontiert mit dem und denkst, spiegelst das natürlich in deinem Leben und denkst, Scheiße, den will ich nicht an. Es ist auch normal. Es ist ja völlig normal. Du wirst unmittelbar konfrontiert mit der Vergänglichkeit.
Ja, und du hast vorher irgendwie etwas Wichtiges gesagt, oder ich weiß nicht, ob die Aufnahme schon gelaufen ist, aber die Frage von, ist es dann gescheit, wenn wir uns die ganze Zeit mit unserer eigenen Vergänglichkeit auseinandersetzen? Und das bin ich auch überhaupt nicht so. Ich habe auch so das Gefühl, es gibt so Alter im Leben, wo das, glaube ich, nicht nötig ist. Also so gefühlt mit 25, also wie so, also klar kannst du dann auch sterben. aber es ist wie so, ja, nein, ich weiß nicht, ob es dir dann etwas bringen würde, dich mit deiner eigenen Vergangenheit. Vielleicht schon, aber es würde, glaube ich, auch ganz anders aussehen, als wenn das mit 35 oder mit 45 oder mit... Also verboten ist es, glaube ich, nie. Aber ich glaube auch nicht, dass es etwas sein muss, wo man jeden Tag von morgen früh bis zu Abend spät. Also für die wenigsten ist, glaube ich, das der richtige Weg. Und trotzdem bin ich erstaunt, dass ich fucking 45 bin und dann passiert so etwas. Das ist ja schon x-mal passiert in meinem Leben, dass irgendjemand oder ich selber sogar überraschend Und dann denkst du, ach krass, nein, das ist schon krass, das Leben. Mann, nein, das ist deine Lieblingstasse. Natürlich geht es irgendwann runter. Also wieso, eigentlich musst du einfach... Muss ich einfach sagen, oh, Mist, jetzt habe ich Scherben, was mache ich jetzt mit dem? Ja, wieso?
Aber es ist, ich finde das Bild von der Tasse super, weil so ist es ja mir auch gegangen. Vermeintlich topfit.
Ja. Ja. Und, alles der beste Moment vom Leben eigentlich. Ja, körperlich fühlst du dich gut, stark. Ja. Und ausgerechnet dann macht der Körper.
Geht die Tasse.
Ja.
Also mir hat auch der mich operiert hat, das sind übrigens die Kardiologen, das sind Magier. Also unglaublich, was die machen können. Ich bin beim ersten Mal, bin ja dann opfermäßig zum Arzt und habe meine Brille angehabt. Und die haben sie mir dann in der OP weggenommen. Ich konnte nicht recht zuschauen. Aber das zweite Mal habe ich extra Linse, ich musste nochmals operieren.
Du bist nicht in Vollnarkose bei diesen Operationen?
Nein, du bist eigentlich hellwach. Aber das Lustige war, als ich jetzt das zweite Mal operiert worden bin, das war im Übrigen erst vor einer Woche, eben habe ich Linse angehabt. Auf jeden Fall komme ich dann in den Operationssaal. Und dann habe ich den, der mich operiert hat, das war wieder die gleiche Person, habe ich natürlich gewünscht. Und dann habe ich gefragt, sind wir letztes Mal auch da rein gewesen? Und ich habe wie gemerkt, obwohl ich vermeintlich mich sehr gut mag erinnern, habe ich wie gemerkt, nein, ja. Eigentlich nicht. Ja. Das ist also doch ein bisschen schummrig. Auf jeden Fall eben hat er dann auch gesagt, das ist das Unterbewusstsein, das dich schützt. Also auf deine Frage wollte ich antworten, ja, du bist bei Bewusstsein, aber... Gerade beim ersten Mal bin ich deutlich außerhalb von mir gestanden.
Ja.
Ich habe quasi zugeschaut, wie das passiert ist, aber ich war nicht da.
Krass.
Also in mir. Es ist auch schwierig zu schildern, wie das genau war. Aber ich bin so wie von mir weg.
Ja.
Kennst du das Gefühl?
Ja.
Also du realisierst nicht, dass jetzt du das bist, wo jetzt da in deinem Herz...
Weißt du, aha, ja.
Und es gibt dann schon den Moment, wo man sagt, schaut, jetzt machen wir es auf, jetzt Achtung, jetzt spüren sie, wie das Blut wieder fließt.
Ja.
Und das sind dann so starke Momente, wo du richtig merkst, wie es wieder fließt.
Ich weiß gar nicht, wo ich...
Nein, es ist...
Ich habe so Sachen so nicht... Also wenn es das gibt, es gibt ja manchmal auch so kleine Operationen, irgendwie so, ob man irgendetwas wegschneiden. Was überhaupt nicht schlimm ist. Ich meine, das ist jetzt weit weg von der Herzoperation. Aber was ich mache, ist, ich lenke mich vor allem von dieser Operation ab. Das heisst, ich rede vielleicht mit der Ärztin, mit dem Arzt, aber über ganz andere Themen. Ja, nicht über meinen eigenen Körper und was jetzt gerade passiert. Geschweige denn, dass ich das will sehen.
Eben, beim zweiten Mal habe ich den Linsen angelegt, weil ich es sehen wollte. Und das ist dann schon surreal, wenn du siehst, wie es da in dein Herz geht.
Ich kann gar nicht, nur so die Vorstellung.
Ich kann noch eins toppen. Ich war dann in der Rehabilitation, in einer Klinik in Davos. Und dort hat es Leute gehabt, die meisten Herzpatienten heutzutage, die werden operiert, bevor es zu einem Infarkt kommt. Also es sind geplante Eingriffe.
Mhm.
Ich habe ja einen Infarkt und dann Hochnotfall. Aber du bist absolut einer von den wenigen.
Ja.
Macht natürlich Sinn, das vorher zu machen. Und auf jeden Fall, einer hat dann mir erzählt von dieser Operation, die er hatte. Und der hat vorher auf YouTube Videos geschaut, um zu schauen, wie die Operation ist. Und dann hat er auch gefragt, aber was bringt dir das? Willst du dich vorbereiten? Aber was nützt dir die Vorbereitung auf den Eingriff? Aber der hat das wie gebraucht als Vorbereitung zum stundenlangen Operation auf YouTube geschaut. Also ich bin...
Nein!
Mir hat es gelangt, das einmal zu erleben.
Oh je. Nein, ich hoffe, dass ich...
Aber apropos
Ablenkung... Ich wünsche mir eine gute Netflix-Serie.
Ja, aber es ist im Fall wie eine Netflix-Serie. Und besser. Hey, und nachher, apropos, nachher, wie du sagst, nicht über die Sache reden, aber ich bin dauernd am Austausch gewesen beim zweiten Mal, was man da sieht und was er jetzt macht und das. Es war auch hochspannend. Auf jeden Fall, irgendwann sagen sie, jetzt müssen wir das Zeug wieder schliessen.
Was? Logisch, oder? Machen wir sie wieder zu? Ist
machen wir wieder zu. Und nachher sagt er, ja, dann sagt er so, ja, jetzt tut es dann vielleicht ein bisschen weh. Und dann sage ich, ja, wie weh? Und dann sagt er, ja, da haben wir das ganze Spektrum von Leuten, die finden das Schlimmste, was es überhaupt gibt, bis zu anderen, die es nicht merken.
Ja.
Dann haben wir auch gesagt, aber was erzählen sie mir? Sagen sie mir doch einfach, es tut nicht weh. Okay, gut. Und dann habe ich aber für mich, ich weiß, vielleicht haben sie auch gesagt, habe ich gesagt, ich habe ja den Herzinfarkt nicht gespürt.
Ja.
Weil ich ihn nicht wollte spüren, wie man mir dann in Davos das erklärt hat. Aber ich habe gedacht, dann spüre ich doch das auch nicht. Und so war es dann.
Ja.
Ich habe es nicht gespürt. Ich habe es nicht gespürt. Das ist eine sehr gute Stärke, habe ich herausgefunden.
Das ist schon, also Schmerz ist schon etwas Krasses, wie viel auch über das Bewusstsein und das Unterbewusstsein läuft. Und ich habe eine Freundin, die sich antrainiert hat, dass sie alle Zahnbehandlungen
ohne Narkose,
ohne Spritze kann machen. Und sie kann wie so eine Selbsthypnose, geht in so einen Zustand und das, sie spürt das schon. Aber so das, was so der krasse Schmerz, den du ja mit der Narkose, mit der Spritze wegnimmst, dann kann sie wie sich selber.
Jetzt sage ich vielleicht etwas ganz Falsches. Aber ist es nicht das, so, dass bei einer. Ist auch völlig unwichtig. Aber ist es nicht so, dass eigentlich bei einer Geburt solltest du eben auch kein Schmerzmittel nehmen? Weil sonst tut das die Wehen und den ganz natürlichen Ablauf stören. Und wenn du eine Geburt ohne Schmerzmittel überstehst, dann ist doch irgendeine Zahnbehandlung sowieso.
Ja. Ja, also.
Das ist eine gute Challenge. Das mache ich nächstes Mal auch. Ich will auch keine Spritze.
Was? Beim Gebären? Beim nächsten Kind gebären?
Beim nächsten Kind will ich auch kein Schmerzmittel.
Ja, also Geburt kann ich. Das ist, ich habe das ja nur einmal miterlebt. Da kann ich irgendwie wirklich, ich glaube, das ist so ein anderer Film, wenn du als Frau ein Kind gebärst, als wenn du dabei bist. Dass ich kann es wie überhaupt nicht einschätzen, was, ich glaube, es gibt auch alle Varianten. Du kannst jetzt natürlich mega aufs Eis rauslassen, dass man irgendwie sagt, ja, man sollte. Ich glaube, es gibt Fälle, wo wir alle mega froh sind, dass es Möglichkeiten
logisch.
Natürlich gibt. Von der modernen Medizin.
Ich glaube
aber,
auch.
Aber Schmerz, es ist schon auch ein krasser Moment. Was ich vor allem krass gefunden habe, ist, das ist ja, also ist offensichtlich unendlich anstrengend, ist sehr schmerzhaft, es dauert so. Und dann
ist das Kind krass. Das Zeitgefühl
und so eine halbe Stunde sind die Frauen, die gerade geboren haben, so nach einer halben Stunde stehen die auf und finden sie, mal schauen, haben sie etwas zu essen? Und du denkst, wie geht das? So. Also wie der Körper massiv schnell. Und ja, auch beim Kind. Die Prozesse im Inneren von einem Menschen bei der Geburt, das ist mir ja also lange nicht... Also, aber eigentlich, innerhalb von wenigen Minuten, wird der gesamte Stoffwechsel umgestellt. Aus dem System von, ich bin innerhalb von Mutterleib zu, ich muss überleben außerhalb. Also mit Atmung, mit Verdauung, die startet, mit wieso. Also ganz viele, und das passiert innerhalb von Minuten. Zum Teil von unterhalb, und, also wieso, alles miteinander.
Ja, das ist Wahnsinn. Ich meine, am krassesten finde ich es ja bei den Schildkröten. Die kommen aus dem Ei, dann müssen sie selber das Meer für sich krabbeln und in diesen 7 Metern vom Ei zum Meer entwickelt sie alles, dass sie nachher in diesem riesen Ozean überleben können. Und das Krasse ist, wenn sie dann selber die Eier legen, kommen sie wieder an den genau gleichen Strand zurück. Also mit 5 Minuten Leben haben die schon so ein Navigationssystem, dass sie wieder zurückfinden zu dem Ort. Und ich habe das ja jetzt auch erlebt. Du hast einen Infarkt, du bist nicht mehr fähig, eine Stege zu laufen, du bist nicht einmal mehr fähig, aufzustehen. Und du kommst dann doch unglaublich schnell, machst wieder Fortschritt. Also nein, der menschliche, oder die Natur und der Körper ist zu unglaublichem fähig.
Mhm. Ja, es gibt also keinen Grund für Angst.
Nein, gar nicht. Irgendwann ist es einfach fertig.
Ja, auf jeden Fall irgendwann. Geht auch unsere eigene Tasse ab und verbricht. Und trotzdem ist es etwas, wo ich dann wie auch bis zum... Also ich finde, wenn du das so unmittelbar hast, in deinem Umfeld irgendwie mitbekommst, oder natürlich selber, es relativiert ja so wahnsinnig viele Sachen in uns, also in meinem Leben, wo ich dann wie so... Also ich muss aufpassen, dass ich dann nicht zynisch werde. Wieso finde ich, das ist eh alles nicht wichtig?
Nein, das stimmt aber ganz und gar nicht. Sondern im Gegenteil. Also am Anfang, wie schon noch, gerade nach einem Infarkt zum Beispiel, was ich jetzt erlebt habe, hast du zum Beispiel Medikamente. Und dann hat man das Essen überhaupt nicht mehr geschmeckt. Also nicht geschmeckt, aber einfach nicht, Geschmacksnerven haben nicht richtig funktioniert. Und dann weiss ich noch, gibt es einen Moment, das war der Sonntag, also 5 oder 6 Tage nach dem Infarkt, nach dem operierten Infarkt. Und dann habe ich, jetzt zweimal ins Zeug aufgegangen. Mhm. Weißt, und der Moment, wo das Essen wieder geschmeckt hat, und vorher war ich so ein Suchender und habe immer die ganze Karte durchgegessen und habe wie gesucht und gar nicht realisiert, dass etwas nicht funktioniert. Und in dem Moment, wo die Knospen wieder aufgegangen sind, habe ich irgendwie 3-4 Tage mit so viel Genuss gegessen. Also weißt, wahnsinnige Freude und das wieder. Und eben dann ist dann passiert wieder das, was du gesagt hast. Irgendwann ist es einfach wieder normal und man schätzt gar nicht mehr. Oder man weiß eigentlich gar nicht, was man hat. Mhm.
Was ich ein bisschen angefangen habe, ist, wenn mich Leute fragen, und wie geht es bei dir? Dann kurz tatsächlich darüber nachzudenken und kurz zu überlegen, und ich sage es den Leuten meistens dann auch so, wie geht es mir in Bezug auf die Sachen, die mir wirklich wichtig sind. Bei mir ist das, eben, sind das so Gesundheit, meine unmittelbare Familie, wie geht es denen? Und dann sage ich oft, also alle wichtigen Sachen sind super. Und dann gibt es noch ein paar Sachen, die ein bisschen blöd sind gerade so. Aber ich finde, es ist wie so der Moment von kurz zu checken, also, wenn ich wirklich jemanden frage, was ist so die Basis? Was ja, ist das so finde ich aber der Unterteil von der Pyramide? Und dann darfst du dich auch oben drüber, darfst dich auch mal aufregen über etwas. Das ist ja nicht schlimm. Aber wie so die Basis zu haben, zu wissen, hey, wie ist eigentlich gerade der Tag? Wie geht es mir? Ich bin an einem sicheren Ort. Es gibt gerade mein Leben, also es gibt so viele Orte auf der Welt, wo gerade einfach, wenn du dort bist, ist einfach dein Leben durch Pech einfach jeden Tag gefördert. So viele positive Situationen in meinem Leben gerade, dass du so findest, oder ich dann finde, hey, die Basis ist im Fall mega stabil. Und dann natürlich gibt es immer ein bisschen Sachen, die gerade irgendwelche blöd sind.
Ja, aber das finde ich eben wichtig, weil dass man das quasi so ganzheitlich anschaut. Weil sehr oft ist man einfach getrieben von so ganz vielen kleinen Ärger, die so das Fass langsam füllen und ein bisschen deinen Verstand vernebelt. Mhm. Oder? Und dass du dich quasi wie zurücknimmst und sagst, okay, sagen wir mal das Wichtige an. Ah, okay, dann lebt der Steuerberater oder die Schätzung vom Steueramt ist einfach ein
Brief.
Ein Brief von einem Menschen, wo wir nicht mögen,
ja.
Aber
ja.
Ist halt ja. Ist so. Es tangiert uns nicht wirklich.
Ja?
Ja. Aber es finde ich wichtig, dass man so wie sieht, was lässt dir deine Gedanken vernebeln? Und was? Oder verdüstern? Was lässt die Gedanken verdüstern? Und wo sagst du einfach, okay, das ist jetzt einfach ein bisschen unglücklich. Aber.
Ja. Ja, und man kann sich ja dann auch um die Sachen kümmern, die nicht gut sind. Also weißt du, wieso? Das finde ich schon auch noch wichtig. Es ist ja nicht, eben, ich will nicht zynisch werden oder finden, ja, das ist so unwichtig, das kann ich einfach lassen. Sondern es sind ja ganz viele kleine Sachen, wo man irgendwie etwas dazu machen kann und etwas dazu beitragen, dass es besser wird. Plus ist es ja so, dass das, was für mich wichtig ist, oder für mich nicht so wichtig ist, ist vielleicht für jemand anderen mega wichtig. Also den Respekt zu haben, zum wieso checken, nur weil ich für mich jetzt das nicht gerade, ist es vielleicht für jemand anderen deutlich wichtiger. Vielleicht ist es auch noch nicht gerade die Basis von seinem Leben und von seinem Sein. Aber wieso auch zu wissen, okay, das ist jetzt sozusagen meine Priorität in der Wichtigkeit und für mich ist es jetzt nicht so entscheidend, aber auch zu wissen, oder wenn sich dann jemand anderes mega aufregt, kann man auch so wieso herausfinden, gut, vielleicht ist es für die Person tatsächlich auch bedeutender. Aber gleich, ich habe herausgefunden, ich finde es einen super Moment, wenn es fragt, also mich fragen noch viele Leute, und wie geht es so mit dir? Und ich finde, es ist jetzt wie so ein Trigger geworden, wo ich wie kurz den Moment habe, wo ich denke, okay, wie geht es mir wirklich? So.
Das ist ja auch etwas, was ich lernen musste, ist, in meinem Job bist du ja auch als Anwalt bist du ein Mandatsführer. Du hast Leute, die in Ausnahmesituationen sind, wo du quasi drehst und versuchst mit denen zusammen das Bestmögliche für sie zu erreichen. Und ich bin dann ja wie gekippt in die Rolle vom Patienten, also vom Mandant. Also bist du brutal abhängig davon, dass der dich operiert, eine wirkliche Koryphäe ist, wo jetzt der Herzinfarkt kann, also erstens mal richtig diagnostiziert und behandelt und dir das Leben rettet. Also eigentlich noch krasser als mein Job, oder? Weil da wirklich das Leben gerettet wird, nicht nur Lebensjahr. Mhm. Und weißt du, das können annehmen und auch, haben wir es überlegt, wie viel Glück dass das auch ist, im richtigen Moment an die richtigen Personen gelangen.
Es ist ganz krass. Ich habe in so Ausnahmesituationen das absolute Urvertrauen. Also, wenn ich so zurückschaue, wenn ich dann in so Situationen antreffe, treffe ich immer wahnsinnig gute Leute an. Aber ich glaube auch, ich sehe in denen einfach das wahnsinnig. Also, wieso? Ich weiss, die Person, die mir jetzt begegnet, die kann mir jetzt helfen. Ich bin vollkommen unkritisch. Sondern ich denke einfach, jetzt geht es mir so schlecht. Es ist jetzt wie, es hängt jetzt vom Schicksal ab, dass die richtig, ich kann nichts machen. Nein, ich kann jetzt nicht recherchieren, ja, ja. Wer ist echt der beste Operateur.
Nein, aber es ist ja...
Und ich traue dann einfach dem. Wenn ich Kontrolle verliere, denke ich...
Ja, was willst du sonst machen?
Fluss. Ja, du könntest natürlich gestresst sein, weil du Kontrolle verlierst und denkst, fuck, jetzt werde ich einfach irgendwie weiter so...
Gut, aber...
Ich weiss es nicht. Ja, aber ja. Ich finde es noch erstaunlich, weil ich...
Aber es geht mir gar nicht um das Vertrauen, sondern es geht mir einfach um das irrsinnige Glück, dass mein Hausarzt erstens einmal Zeit hatte oder Geduld hatte, sich näher darauf einzulassen. Mhm. Weißt, es ist so, dass ich bekomme, man hat den Entzündungswert im Blut gesehen und dann haben wir eigentlich schon fast Antibiotika in die Hand gedrückt und gesagt, du nimmst das einmal, ich melde dich im Spital mal an für eine nähere Untersuchung. Und dann stehst du schon an der Tür und dann sagt er, du hast noch einen Moment Zeit, ich möchte gleich noch ein EKG machen. Und dann vom EKG haben wir uns durchgehangelt, also er hat sich durchgehangelt, ich angehebt, zum Herzinfarkt. Oder dann macht er noch irgendeinen Test, wo ich nicht weiss, wie er heisst, und sagt, schau, entweder haben wir viel Zeit nach dem Test oder gar keine Zeit mehr. Und das Nächste war dann die Ambulanz, die dort steht, oder gar keine Zeit mehr. Und das Glück, dass der Zeit hatte, um auf sein Bauchgefühl zu hören, oder?
Ja.
Und für das braucht er ja Zeit. Und nicht, ich muss im Viertelstundentakt meine Patienten abschaffen. Und dann eben, du kommst ins Spital, wo du ja auch... Du hast einfach einen, der dort steht. Man hat noch in der Ambulanz ja nicht gewusst, zu welchem Spital Zeit hat. Oder dann eben bei mir im Büro mit der Nina, wo plötzlich auch auf die eine Minute auf die andere auf einmal mehr als doppelt so viel Fälle muss tragen. Ich meine, dass die nicht... unter dem Berg völlig erschlagen worden ist ja auch wieder ein Wunder, dass sie das hat können tragen. Also das ist ja lauter Leute, wo man einfach sagen, hey, ich lebe ja, ich habe so ein riesen Glück, mit so vielen Leuten, mit diesen Kapazitäten zu leben.
Ja. Dankbar sein für sein Glück.
Schlage ich doch vor.
Vertrauen, was ich ein bisschen gemeint habe, es hat eben schon miteinander zu tun. Also sein Glück gesehen, sein Glück annehmen und dankbar sein. Und Vertrauen hat für mich auch etwas, Vertrauen ins eigene Glück, im Sinn von, also ich habe, glaube ich, sehr viel Glück gehabt in meinem Leben und ich gehe davon aus, dass ich wieder Glück habe. Das heisst nicht, dass es immer dann so ist, aber irgendwie habe ich das krass. Vielleicht durch die Erfahrung, vielleicht durch Prägungen, was auch immer. Ich gehe davon aus, wenn irgendetwas ist, dann gibt es irgendeine glückliche, was dann das auch immer. Und das ist ja ein mega Perspektiven-Ding. Du schaust auf etwas und denkst, ah, krass, mega Glück gehabt. Oder? Du kannst auch sagen, du hast einen Herzinfarkt gehabt, du hast eigentlich das grösste Pech von deinem Leben gehabt.
Nein, ich habe das grösste Glück von meinem Leben gehabt. Nein, im Ernst.
Ja, natürlich. Aber es ist eine Perspektiven-Sache.
Ja.
Oder du könntest auch sagen, so ein Scheiss-Dreck, wieso hat das mir passieren müssen?
Ja.
So, ich bin der Ärmste.
Ich hatte noch kurz ein bisschen Pech und dann einen Gattenschwanz von Glück.
Ja.
Das grösste Glückskind, das man sein kann. Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen und dich inspiriert, deinen eigenen Weg zu gehen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch. Dort finden sich weitere spannende Episoden. Ich freue mich, wenn du den Podcast bewertest und ich freue mich, wenn du weiter dabei bleibst. Denn auf dem Weg als Anwältin steht für einen gemeinsamen Weg die es beschreiten gilt. Dazu gehören verschiedene Ansätze, Erfahrungen und Perspektiven. Ich danke fürs Einschalten und bis bald.